Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Ich freue mich sehr, heute mit Deborah Woldemichael, der Leiterin der EU-Initiative ClickSafe und Koordinatorin des deutschen Safer Internet Centers, als Teil der EU-Strategie Better Internet for Kids begrüßen zu dürfen. Bin sehr gespannt, was die Diplompädagogin uns heute berichten wird. Sie hat ganz viel profundes Wissen und Know-how in ihrer beruflichen Laufbahn sammeln können, unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Mainz. Sie ist medienpädagogische Referentin bei Jugendschutznet gewesen und jetzt bei ClickSafe insbesondere mit dem Fokus unterwegs, der die Förderung von Medienkompetenz und den Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum im Blick hat. Und ich will mal sagen, ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit die Herausforderung, die wir im Moment haben. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
Ja, wir haben ja heute, normalerweise sagen wir gar nicht das Datum, den 10.01. Ich sage das ganz bewusst, weil wir vor 2 Tagen war es, glaube ich, hat Mark Zuckerberg das freie und unkontrollierte Internet wieder die Tür und Tor geöffnet, auch für Fake News, für wahrscheinlich auch immer mehr demokratiefeindliche Themen. Und wenn wir die Sendung in 2, 3, 4 Wochen, das ist noch nicht ganz klar, ausstrahlen, wer weiß, ob wir da noch aktuell sind. Was meinen Sie, ist gerade diese Schnelligkeit, diese Schnelllebigkeit in Ihrer Arbeit das Spannende, aber auch gleichzeitig wahrscheinlich das Unberechenbare?
Auf jeden Fall ist es sehr spannend. Also es wird nicht langweilig, denn die Technologien verändern sich ständig weiter. Es gibt immer wieder neue Plattformen, neue Mechanismen, Phänomene, die betrachtet werden müssen. Und das entwickelt sich in einem rasanten Tempo. Und wir haben das ja auch in den letzten Jahren erlebt, auch durch generative KI. Das hat dem Ganzen auch noch mal einen Schub gegeben. Also langweilig wird es nicht. Was wir aber leider beobachten müssen, ist, dass die ganzen alten Risiken, die sind immer noch da. Und es kommen aber auch neue Phänomene hinzu oder verstärken die oder wirken wie Katalysatoren, wie die generative KI, die alte Probleme und Risiken einfach nochmal verstärkt. Und das macht die Arbeit umso wichtiger und die Medienkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz geworden in diesen Zeiten.
Und was würden Sie sagen? Ich meine, ich habe ja gerade die politische Dimension der letzten Tage erwähnt. Was glauben Sie, wo geht's hin? Was sind so auch die aktuellen Trends und die Sie insbesondere in Ihre Arbeit natürlich auch mit Kindern und Jugendlichen einfließen lassen müssen?
Also ich denke, dass die alten und bekannten Gefahren und Risiken wie sexualisierte Gewalt, Mobbing, Hass und Hetze, Fake News, Extremismus durch die neuen Technologien wie durch generative KI einfach noch weiter verstärkt werden und dadurch eine neue Dimension annehmen werden. Und gerade auf Social Media durch die Schnelllebigkeit der Trends, wir haben alle unterschiedliche Nutzungserlebnisse, man doch sehr hinterher sein muss, um mitzubekommen, was passiert da eigentlich. In der Online-Kommunikation wird es zunehmend schwerer zu erkennen, wer sich als Gegenüber oder hinter dem Gegenüber verbirgt. Das erschwert es besonders Kindern und Jugendlichen abzuschätzen, wie vertrauenswürdig sind die übermittelten Informationen und welche Daten, persönliche Informationen sie einfach überhaupt preisgeben dürfen oder können. Die Deepfakes lassen sich inzwischen unproblematisch herstellen. Es ist ganz einfach, sich irgendwelche Generatoren runterzuladen und dann kann man auch aus ganz normalen Fotos das irgendwie mit gepaart mit Nacktheit und Pornografie können Deep Porns entstehen, Deep Nudes entstehen und daraus kann dann wiederum Cybermobbing entstehen, also oder sexualisierte Gewalt. Also es können junge Menschen sehr leicht zu Opfern werden. aber auch zu Tätern. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Kinder und Jugendliche ja kontinuierlich begleiten und aufklären.
Vielleicht, das wäre auch noch mal ganz spannend natürlich für diejenigen, die ClickSafe auch noch gar nicht kennen, vielleicht noch mal so einen Rundumblick oder einen Einblick in die Arbeit zu geben. Sie sind ja auch im Bereich Lobbyarbeit, meine ich, aktiv, aber auch wie gehen Sie in die Schulen, in die Jugendeinrichtungen? Wie funktioniert das? Weil Sie können sich ja auch nicht aufteilen. Wahrscheinlich sind Sie auch nicht so viele Kollegen und ich meine, es gibt viel zu tun in dem Bereich, aber und wie machen Sie das? Wie arbeiten Sie?
Ja, das Sie sagen es, es gibt viel zu tun, es gibt viele Themen und also wir haben uns bei ClickSafe, also wir sind ja eine Medienkompetenzinitiative, nunmehr seit 20 Jahren in diesem Feld unterwegs und haben uns dann irgendwann genau aus dem Grund, weil wir nicht überall sein können, aber auch bundesweit wirken möchten, dazu entschieden, Materialien zu entwickeln. Also das ist so unsere Hauptstrategie, zu sagen, wir entwickeln Materialien für pädagogische Fachkräfte. Die sind einsetzbar im schulischen Bereich, im Unterricht, aber auch in der außerschulischen Medienarbeit. Wir entwickeln Materialien für Eltern, ob das jetzt Checklisten sind, kleine Broschüren, Ratgeber, aber auch ganz viele Informationsartikel finden sich auf unserem Portal clicksafe.de. Dort können sich alle informieren und wir gehen es jetzt zum Beispiel bei Phänomenen immer so an, wenn es jetzt einen neuen Dienst gibt, eine neue App oder etwas, was wir besprechen wollen, wo wir aufklären wollen, dann recherchieren wir erstmal gründlich, worum geht's da, wie funktioniert der Dienst, was fasziniert Kinder und Jugendliche daran, welche Risiken birgen sich dann in der Nutzung und gibt es Möglichkeiten, den Dienst sicherer einzustellen, damit Eltern auch abwägen können, möchte ich das meinem Kind erlauben oder nicht. Und wenn sie sich dazu entschließen, raten wir immer dazu, alle verfügbaren Sicherheitseinstellungen vorzunehmen. Und geben dann einfach Tipps, wie man ja kompetenter in den Diensten unterwegs sein kann. Aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Risiken. Da müssen einfach Anbieter auch dafür sorgen. Also wir sind auch in Gesprächen mit Anbietern und weisen darauf hin. Wir sind in unserem Netzwerk, im Safer Internet Center, gibt es ja auch die Hotlines, also die Beschwerde- und Meldestellen, die bekommen das ja einfach eins zu eins mit, was wird dort gemeldet, sind aber auch im Netz unterwegs und monitoren und sind da auch in einem engen Austausch und auch mit unserer Helpline der Beratungsstelle Nummer gegen Kummer, dass wir immer schauen, was sind da gerade Problembereiche und versuchen da auch im Dialog mit Anbietern darauf hinzuweisen, was da jetzt gerade problematisch ist und wo wir auch Handlungsbedarf sehen.
Sind Sie, kann man schon sagen, am Puls der Zeit? Ist das so richtig? Muss man ja sein, sonst berichtet man über irgendetwas, was ja schon völlig out ist bei den Kids, sage ich jetzt mal, und gar kein in Anführungsstrichen Problem mehr darstellt. Wie läuft's da mit den Anbietern? Das ist ja so ein Überbegriff. Ich meine, wir reden von Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Die sind ja teilweise nicht gerade bekannt dafür, offene Türen zu haben und sehr transparent ihre Prozesse auch zu gestalten. Und die wollen natürlich alle Geschäft machen. Gibt es da Hürden oder funktioniert das ganz gut?
Naja, also in erster Linie, Sie haben recht, das sind Wirtschaftsunternehmen, die da auch natürlich ihre wirtschaftlichen Interessen verfolgen. Darüber muss man sich auch immer im Klaren sein. Darüber sollte man auch immer alle Nutzenden aufklären, damit sie dann auch die Entscheidung treffen können, mündig, ob sie das dann trotzdem nutzen möchten. Und ich denke aber auch aus einer wirtschaftlichen Anbieterperspektive sollte es ja auch im Interesse sein, dass die Nutzer und die NutzerInnen der Plattform auch ein sicheres und ein positives Erlebnis dort haben. Also müsste es auch im Interesse der Anbieter liegen und dann muss man natürlich abwägen aus den anderen Interessen, die sie dann noch haben. Aber wir, also unsere Rolle ist da ziemlich klar. Wir machen auf die Risiken und Probleme aufmerksam und durch den DSA gibt es ja auch klare Vorgaben. Also Plattformen müssen ja auch mehr tun als bisher, um diese sicheren Nutzungserlebnisse zu ermöglichen, besonders für Kinder und Jugendliche.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, DSA, der Digital Service Act, ist ja dieses Gesetzespaket der EU, was EU-weit verabschiedet wurde. Vielleicht nehmen Sie die Zuhörenden da mal so ein bisschen mit, was so die Zielsetzung auch ist und was damit erreicht werden soll. Ja, das wäre vielleicht mal ganz gut.
Ja, also meistens ist ja die Technologie einen Schritt voraus und man hat dann gesehen bei Social Media Plattformen, es gibt Risiken und Probleme, es gibt Gefahren, die ganz klar durch die Nutzung hervorgehen. Und der Digital Services Act nimmt nun die großen Plattformen in die Pflicht. Also sie müssen aktiv was dafür tun, um ihre Nutzer zu schützen. Dazu müssen sie nachweisen, indem sie Risikoabschätzungen vornehmen, welche Risiken es in ihrer Plattform durch bestimmte Funktionalitäten gibt. Und sie müssen auch transparent berichten. Und wenn sie das nicht tun, drohen empfindliche Geldstrafen. Und das gab es vorher so noch nicht. Das heißt, da gibt es jetzt schon eine starke Motivation, auch auf Anbietersicht zu gucken, dass diese Vorgaben der EU eingehalten werden. Und hier gibt es auch endlich eine einheitliche europäische Basis, eine gesetzliche Basis, weil ja die Anbieter, die sitzen ja nicht alle in Deutschland. Und deswegen ist es auch wichtig, das international anzugehen.
Da sprechen Sie aber was an. Ich hatte ja vorhin gerade gesagt, heute 10.01. Mark Zuckerberg scheint es relativ wenig zu interessieren, was wahrscheinlich im Digital Services Act steht. In den USA wird sich da wahrscheinlich jetzt ziemlich viel verändern. Also Maßnahmen gegen Desinformation und Risiken, befürchte ich, werden mehr oder weniger eingestellt werden in den USA. Jetzt haben wir die EU-Rechtsprechung. Wie lange lässt sich das überhaupt noch durchhalten? Oder ist da schon die Gefahr, gut, jetzt können Sie keine politische Aussage treffen, aber dass da die EU dann vielleicht mal einknickt und was dann? Ja, dann sind ja alle Maßnahmen, die da drinstehen, Pflicht und Transparenzpflichten und so weiter, werden ja ins Lächerliche fast gezogen, was da im Moment so weltweit passiert.
Die infrastrukturelle Bedeutung mittlerweile von diesen Plattformen in unserem Leben und vor allem auch im Leben von Kindern und Jugendlichen, die stellt uns wirklich vor große Herausforderungen, weil diese Plattformen haben so eine enorme Reichweite, das sind ja weltweit Milliarden Nutzende. Und da muss man sich halt das ganz genau anschauen. Im Moment ist es so, dass es Europa nicht betrifft. Das ist ja jetzt erstmal sehr zugespitzt auf USA, aber natürlich kann das auch kommen. Und darauf müssen wir dann reagieren. Ich denke, wir sind alle gefordert, sichere Surf- und Kommunikationsräume für junge Menschen bereitzustellen. Denn das ist ja auch genau diese Abwägung. Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine sichere digitale Teilhabe. Sie müssen sich informieren. Wir sehen, sie informieren sich aktuell, das sehen wir in den Mediennutzungsstudien, fast ausschließlich auf Social Media über das tägliche, also das Tagesgeschehen. Das ist schon etwas, das muss man ernst nehmen. Und wenn man jetzt davon ausgehen kann, dass sich da vielleicht irgendwas verändert, ist es, glaube ich, auch nochmal zu überlegen, was gibt es denn noch für sichere Surf- und Kommunikationsräume? Was können wir denen denn anbieten als Alternative? Darüber sollten wir auf jeden Fall auch nachdenken. Und ich denke mal, bei der Umsetzung des DSAs sind wir auch alle gefordert. Also es gibt jetzt diese einheitliche Basis, aber natürlich muss auch weiterhin die Regulierungsbehörden schauen, wird das umgesetzt, die Anbieter natürlich auch, aber auch die Polizei durch Präsenz und durch effektive Ermittlungsmaßnahmen, wenn wir jetzt mal in Richtung Cybergrooming überlegen, sexuelle Belästigung. Also man muss schauen, dass man auch in diesen Plattformen dann präsent ist, die Community, die aktiv immer melden sollte bei Trusted Flaggern, wenn schädliche Inhalte entdeckt werden. Kinder und wir müssen wirklich darüber reden, warum natürlich auch schon Kinder im Alter von 6 bis 13, die sogar auch laut Nutzungsbedingungen eigentlich gar nicht auf diesen Plattformen unterwegs sein sollten, diese Plattformen nutzen. Also diese Frage sollten wir uns stellen, was bieten wir denn da eigentlich für gute Alternativen? Also es gibt natürlich in der deutschsprachigen Kinderseitenlandschaft auch tolle Angebote, Aber auch hier könnte zum Beispiel Schule und Eltern stärker auch darauf hinwirken, dass Kinder auch oder Grundschulkinder gute Angebote, die es gibt, auch schon nutzen und nicht schon, wie wir es jetzt auch in den KIM-Studien sehen, unter den Top 8 der der Altersgruppe der 6- bis 13-Jährigen waren ausschließlich Social-Media-Dienste, die gar nicht für diese Altersgruppe konzipiert sind. Also ich glaube, vielleicht nutzt uns dieses Momentum, um zu schauen, was können wir denn für sichere Alternativen anbieten, um da auch ja sicherer unterwegs zu sein.
Kann ich 100% unterschreiben. Frag Finn, fällt mir da jetzt spontan ein, oder Blinde Kuh, glaube ich. Das sind ja alles so Angebote, die echt toll sind.
Auch das Internet-ABC, da gibt es auch jetzt zum Beispiel eine Pinnwand. Also man macht sich schon auch Gedanken, aber natürlich braucht es da auch Förderung. Also da muss einfach auch mehr, deswegen, da sind wir alle gefordert, auch die Politik, solche Angebote auch sicher zu unterstützen, langfristig zu unterstützen, damit da auch was aufgebaut werden kann, was Kinder gerne nutzen, was auch ein attraktives Angebot ist.
Wäre gut, nur ich mache da ein sehr großes Fragezeichen im Prinzip dran. Und ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, dass wir da natürlich uns das alle wünschen. Aber die Realität ist einfach wahrscheinlich zu massiv, würde ich mal sagen, seitens der ganzen Social-Media-Anbieter, der Großen und so weiter. Ist da vielleicht ein Weg, den Australien gehen will, ein guter zu sagen, war jetzt gerade vor wenigen Wochen, dass man sagt, man möchte zumindest auch an Schulen bis 16, also komplett das Thema Social-Media auch verbieten. Die Nutzung von Social-Media soll verboten werden. Ich fand's, ja, theoretisch, also ich nutze das ja auch alles, viel zu viel. und trotzdem eigentlich die guten Zeiten, wo man richtige Nachrichten und gut recherchierte Nachrichten, also in der Zeitung gelesen hat, gerne auch natürlich auf Tagesschau oder Heute-App und so weiter, also auf digitalem Weg, ist doch eigentlich der einzige Weg, Kinder, Jugendliche nochmal irgendwie Richtung reflektiertem Denken auch zu erziehen beziehungsweise zu begleiten. Das läuft doch eigentlich über die Social Media alles aus dem Ruder, sage ich jetzt mal. Und muss man da nicht drastischer dran gehen, sagen, so, wir schalten ab für dieses Alter, wie es auch immer gehen mag. Müssen wir nicht drastischer werden?
Ja, also das ist immer so die Frage, ein Verbot an der Schule, nutzen die das dann in der Freizeit unkontrolliert weiter? Also ich glaube, der Weg jetzt, also ich bin ja Pädagogin, ist für mich dann eher zu sagen, dass wir sehr frühzeitig mit der Medienkompetenzausbildung starten, ab der ersten Klasse, und der Medienkompetenzausbildung und Förderung auch mehr Raum und mehr regelmäßigeren Raum in Schulen anbieten. Also man muss es eigentlich thematisieren. Man muss junge Menschen vorbereiten, wie sie vor allem auch, sie sagten es auch kritisch, also diese kritische Nutzung und vor allem auch diese aktive und kreative Nutzung. Denn oftmals beobachten wir jetzt, wenn wir über Social Media reden, diesen passiven, also dieses Swipe-Entertainment, also man swipet die ganze Zeit einfach unbewusst durch irgendwelche Videos. Das ist ja ein sehr passiver Medienkonsum, und da kann auch Schulen einen Beitrag leisten, zu sagen, wir beginnen frühzeitig zu schauen, wie Kinder diese Technologie auch für sich aktiv und kreativ nutzen können, um selbst zu gestalten und in so eine aktive Rolle kommen und auch in eine kritische Rolle kommen. Weil wenn man sich aktiv mit Medien auseinandersetzt, dann bekommt man auch einen anderen Blick, und dann kann man nämlich auch die Gefahren ganz gut thematisieren. Also sagen wir mal in der Grundschule, wir sprechen über oder wir behandeln das Thema Recherchekompetenz. Wie recherchiere ich gut und richtig, und wo finde ich gute Quellen? Wie bewerte ich die Quellen? Wie schätze ich das ein? Dann kann man auch immer Fake News thematisieren. So, ne? Woran erkenne ich das denn? Also da immer so diese zwei Seiten der Medaille zu zeigen, Kinder zu ermächtigen, dass sie auch mündige und kritische Mediennutzer werden, ist für mich jetzt wichtiger, als jetzt ein Verbot auszusprechen. Aber klar, wir sehen es ist ein Problem, und man muss es auf jeden Fall auch in den Griff kriegen. Aber hier würde ich sagen, setze ich klar auf die Medienkompetenz.
Aber dann müsste es ja eigentlich, kleine Randbemerkung, wahrscheinlich so sein, dass ich nicht sage, so in der Woche 2 Stunden machen wir jetzt mal ein bisschen Medienkompetenz, sondern letztlich sollte es, da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung in Schulen, natürlich Teil jeden Unterrichtsfaches eigentlich sein, zu sagen, ja, das sind die Tablets und jetzt lass uns mal auch in Deutsch oder in Religion oder auch in Mathe vielleicht mal ein Video drehen. Wie lösen, ein Tutorial machen, wie lösen wir jetzt diese Gleichung in Mathe? Kann man ja auch verbinden, sage ich mal, Mathe lernen und gleichzeitig noch dabei ein Video drehen und damit die Medienkompetenz schulen. Ist es genau das, dass wir vielleicht noch viel zu sehr in, also ich kenne, also ganz lange zurück, der, da gab es dann 2 Stunden die Woche, jetzt gehen wir in den Computerraum. Also das funktioniert halt nicht mehr.
Also ich fände sogar beides gut. Ne? Also es braucht einen regelmäßigen Rahmen, glaube ich, um zu besprechen, was gibt es Neues, weil diese Trends, gerade wenn wir auf Social Media blicken, entwickeln sich schnell. Es braucht immer auch einen regelmäßigen Rahmen. Auch wenn ich mit Eltern rede, ist das auch immer so ein Thema. Eltern fragen ja auch oft irgendwie so, wie war es heute in der Schule? Wenn wir uns anschauen, wie viel Zeit Jugendliche in sozialen Diensten verbringen, täglich, regelmäßig, ist es eigentlich auch legitim zu fragen, was hast du denn heute in sozialen Medien erlebt? Ne? Was ist da passiert? Was ist da gerade angesagt? Welche Trends, welche Challenges? Weil wir haben auf Social Media nicht die gleichen Nutzungserlebnisse. Selbst wenn jetzt eine Mutter Instagram nutzt, wird sie nicht das Gleiche sehen wie ihr Kind. Deswegen ist es halt wichtig, da auch immer dran zu bleiben und nicht im Sinne eines Ausfragens, sondern im Sinne eines ehrlichen Interesses. Und ich glaube, dass das Kindern und Jugendlichen auch sehr Spaß macht, wenn man sie genau da abholt. Weil wenn sie so viel Zeit in diesen Diensten verbringen, dann haben sie da irgendwie ja auch eine Affinität dazu. Und dann holt man sie ja da genau ab und kommt gut ins Gespräch und bekommt auch mit, wem folgen sie denn da? Was sind das für Influencer? Was vermitteln die da überhaupt für Werte und Inhalte? Und deswegen glaube ich, ist beides wichtig. Also einfach so eine regelmäßige, es gibt ja auch einige Schulen, die haben Social-Media-Sprechstunden und machen damit gute Erfahrungen. Ich glaube, da lohnt es sich regelmäßig im Kontakt zu sein. Und gleichzeitig, wenn es um die Kompetenzausbildung geht, dann immer mal, wie Sie es auch angesprochen haben, in den Fächern das einfließen zu lassen, en passant ganz selbstverständlich die Medien mit einzubeziehen, wäre toll. Da, dazu müsste man, glaube ich, auch, manche Lehrkräfte machen das ja auch schon. Aber es gibt auch, glaube ich, auch viele Lehrkräfte, die dazu vielleicht auch noch eine Fortbildung bräuchten, gerade wenn es um KI geht. Auch KI sollte man als Lernbegleiter auch stärker denken. Auch da eine aktive Rolle gucken, wie kann es mir helfen, mein Lernen zu verbessern. Und ich glaube, da ist auch dieses Thema Lehrerfortbildung wichtig.
Was ist da zu erwarten in Sachen KI, weil Sie es jetzt gerade sagen, wo entwickelt sich das Ihrer Ansicht nach hin? Und ich meine, wir kommen wie immer bei den Themen, man kommt nicht drum herum, sie zu nutzen, also geht es darum, sie gut und sinnvoll zu nutzen. Von daher finde ich das spannend, auch wirklich zu sagen, ja, wie nutzen wir es sinnvoll? Aber wo geht da der Weg hin?
Also ich glaube, ich denke mal, es geht viel stärker in diese Richtung KI-Assistenz, also so, dass KI-Assistenten uns begleiten. Also wir sehen das ja auch bei den Chatbots, generell auch Chatbots als Interaktionspartner, da sollten wir auch genauer hinschauen, was macht es denn mit den sozialen Beziehungen, können das Kinder überhaupt erkennen? Wir hatten das ja bei Snapchat, My AI, dass dann auf einmal diese KI-Freundin aufgetaucht ist und man dann schon auch sich fragt, gerade wenn man sich überlegt, wie jung die Kinder eigentlich schon sind, die Snapchat nutzen, verstehen die das, dass das jetzt eigentlich eine KI ist? Das sind, glaube ich, auch Dinge, die müssen wir im Blick behalten, auch vor dem Hintergrund von vielleicht auch einsamen Kindern. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich die ganze Zeit mit einem KI-Chatbot interagiere? Und ja, das natürlich auch die negativen Entwicklungen. Also KI kann für Gutes und Schlechtes genutzt werden. Das ist eine Technologie. Es kommt darauf an, wie wir sie nutzen. Und deswegen ist es auch so wichtig, frühzeitig zu begleiten, zu überlegen, wie kann mir das helfen, mich zu verbessern in meinem Lernen und so. Und da einfach auch in der Schule, wie bei der Recherchekompetenz, auch einen Umgang mit KI als Lerncoach zu vermitteln, damit Kinder da auch in eine aktive Rolle kommen.
Jetzt sind Sie ja auch so ein bisschen, glaube ich, auch federführend für den Safer Internet Day zuständig mit ClickSafe. Der steht ja jetzt an am 11. Februar. Ich glaube, das Motto ist keine Likes für Lügen. Ich glaube, besser hätte es nicht passen können, als hätten Sie sozusagen eine Glaskugel geschaut, die aktuellen Entwicklungen hier abgepasst. Was passiert da? Wie können vielleicht auch Schulen sich noch aktiv beteiligen? Was passiert an dem Tag?
Also was passiert an dem Tag? Erstmal ist es so, der Safer Internet Day, vielleicht einleitend nochmal, ist ein weltweiter Aktionstag für alle, die sich für Online-Sicherheit und ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche einsetzen. Wir als ClickSafe koordinieren den für Deutschland und wir setzen jedes Jahr einen Schwerpunkt, ein Motto. Es ist aber trotzdem jedem freigestellt, sich auch ganz allgemein zu anderen Themen, wenn es jetzt Datenschutz irgendwie ist oder wie auch immer, sich zu diesen Themen nochmal zu positionieren und zu engagieren. Und wir laden auch als Koordinatoren alle ein, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen, also die Medienkompetenz in ihrer Region und in ihrem Umfeld zu fördern und Teil des Safe Internet Days zu werden. Das kann ein kleiner Elternabend sein, eine kleine Aktion. Also bei uns auf der Webseite clicksafe.de/SID kann man sich einen Überblick verschaffen, was so in jedem Bundesland läuft. Das kann man filtern, man kann da stöbern, vielleicht auch eine Inspiration für eine eigene Veranstaltung finden. Aber man kann auch Online-Veranstaltungen besuchen. Und wir als ClickSafe bieten auch eine Aktion an zu unserem Motto, keine Likes für Lügen. Vielleicht noch mal kurz zum Motto. Ja, das Thema Extremismus, Populismus und Deepfakes hat uns umtrieben und wir haben ja auch im letzten Jahr schon gesehen, was es für Auswirkungen hat, wenn rechtspopulistische Parteien dann auch in Social Media sehr reichweitenstark unterwegs sind und was es dann für Einflüsse haben kann. Und wir sehen auch, dass Desinformation häufig in Kombination mit Populismus oder extrem Rechten, anderen extremistischen Inhalten in Kombination auch mit der Technologie Deepfake es online immer schwieriger machen, die faktenbasierten Inhalte von manipulierten Inhalten zu unterscheiden. Und solche Inhalte verbreiten sich halt sehr schnell auf Social Media und wir wissen halt aus den Mediennutzungsstudien, dass besonders Jugendliche auf diesen Plattformen unterwegs sind und sich auch fast ausschließlich darüber informieren. Und das war für uns dann auch so ein Grund zu sagen, da müssen wir rein. Und da gibt es auch eine Widersprüchlichkeit, denn wenn wir uns die TIM-Studie zum Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass Jugendliche sich durchaus bewusst sind, dass Fake News kursieren in Social Media, dem auch gar nicht so eine große Glaubwürdigkeit beimessen, aber trotzdem weiterhin das als Informationsquelle nutzen. Also das war für uns auch so der Grund zu sagen, wir sehen hier einen großen Handlungsbedarf, Jugendliche zu unterstützen in ihrer Informationskompetenz und auch in ihrer Urteilskompetenz, weil das auch eine Investition ist in die Medienkompetenz, die stark für die Demokratie macht. Also Medienkompetenz ermöglicht in dieser Lesart auch Demokratiekompetenz. Und es gibt einfach Gefahren durch Desinformation und wir bieten zum Beispiel jetzt auch zum Safer Internet Day eine Aktion an. Wir laden alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 bundesweit zu einer digitalen Schulstunde ein am 11. Februar. Und das werden so interaktive 90 Minuten, stärken wir Jugendliche darin, extremistische Narrative, manipulative Deepfakes in sozialen Medien zu erkennen und sich dagegen zu wappnen. Und da können alle Schulen ihre Klassen von 8 bis 10 dazu gerne anmelden. Es gibt bei uns auf der Webseite einen Link, ganz unkompliziert. Und alle, die sich angemeldet haben, bekommen dann auch kurz vor der Veranstaltung eine Zugangsdaten und können dann mit ihren Klassen an dieser Schulstunde teilnehmen. Wir werden aber auch Materialien anbieten, wie immer eigentlich zum Safer Internet Day. Es gibt eine Handreichung für Lehrkräfte, für die pädagogischen Fachkräfte der außerschulischen Jugendarbeit zum Thema Rechtsextremismus im Netz. Wir werden für Jugendliche ein Action Bound anbieten, Clean Your Network. Das ist auch ein sehr kurzweiliges Spiel, wo man auch nochmal Jugendliche stärkt. Ja, so wird es verschiedene Angebote von ClickSafe geben, damit wir einfach ja auch Eltern unterstützen darin, mit ihren Kindern darüber ins Gespräch zu kommen. Also wir werden das Thema breit bespielen. Ja, es gibt viele Angebote. Gerne vorbeischauen.
Was, kann ich nur ermutigen, auch unsere Zuhörenden, sich da vielleicht auch mal anzuschließen, mitzumachen. Sie haben jetzt aber auch noch eins gesagt, was ich ganz spannend finde, dass Kinder durchaus, Kinder, Jugendliche durchaus auch wissen und erkennen, was ist jetzt Können, was ist jetzt Fake und was ist Realität. Und trotzdem es weiter konsumieren beziehungsweise auch als Informationsquelle nutzen. Gibt es da, sagen Sie, warum sind Kinder, Jugendliche da erreichbar dafür? Was fehlt da? Ist es schlicht und ergreifend die Medienkompetenz? Das wäre mir jetzt fast zu kurz gedacht. Weil kompetent in den Medien umgehen können sie ja schon mal gut, die jungen Menschen. Aber trotzdem diese sich nicht abzugrenzen. Ich gucke mir das trotzdem an. Ich weiß, es ist falsch. Ich gucke es mir aber trotzdem an. Und irgendwie wahrscheinlich im Unterbewusstsein festigt sich dann ja wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch mal eine rassistische Haltung oder wie auch immer. Gibt es da Erfahrungen?
Also ich glaube, empfänglich sind wir alle so ein bisschen auch dafür, weil das funktioniert ja auch viel über Emotionen oder Emotionalisierung. Da greift ja so vieles zusammen, ne? Und gerade solche emotionalen Postings, die erreichen einfach Reaktionen darauf. Und Reaktionen werden wiederum vom Algorithmus belohnt. Deswegen erreichen diese Inhalte auch eine größere Reichweite. Und somit kommt es zu einer unkontrollierten Verbreitung und zu einer schnellen Verbreitung. Und da sind auch Erwachsene durchaus empfänglich. Also es wird immer davon gesprochen, dass Kinder und Jugendliche irgendwie, ich glaube, der Unterschied ist, dass Kinder und Jugendliche noch nicht so gefestigt sind in ihrer Meinung. Die sind ja noch auf einer Identitätssuche und sind ja erstmal offen für alle Meinungen, die so auf Social Media ihnen so entgegenkommen. Und ich glaube, Erwachsene können dann noch so ein bisschen abgleichen. Die gucken dann vielleicht nochmal die etablierten Medien. Was sagen die denn dazu? Oder lesen die Zeitung? Das machen Jugendliche halt weniger. Und haben nicht so eine, gehen da nicht mit so einer gefestigten Meinung rein und bilden sich ihre Meinung eigentlich in diesem digitalen Umfeld. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so wichtig, was ich vorhin sagte, dass Eltern das immer mal wieder auch abfragen, was kriegen sie denn da so mit, was sind das dann so für Inhalte, Positionen, das kann man ja dann auch diskutieren. Und ich glaube, es ist wichtig, Jugendliche erstmal für Manipulation zu sensibilisieren, für die Techniken, was macht sie denn empfänglicher? Also wir haben jetzt zum Beispiel bei ClickSafe ein Quiz, ein Actionbound, aber auch ein Plakat, wo nochmal die wichtigsten Tipps offline im Fokus stehen. Das kann man sich zum Beispiel im Klassenzimmer auch aufhängen, wo auch nochmal sowas drinsteht wie ja die emotionale Wirkung. Ne? Also so, dass wenn man wütend ist, wenn man Angst hat, also Angst gepaart mit Lügen ist eigentlich nie eine gute Kombination. Also dass man sich da auch nochmal sicher ist und im Zweifel auch, wie verhalte ich mich? Also was sollte ich nicht tun? Einfach mal teilen? Oder was könnte ich tun, wenn ich nicht sicher bin, ist dieses Video jetzt echt oder nicht? Und da auch nochmal auf Fact-Checking-Angebote hinzuweisen. Also da einfach nochmal so ein paar Handlungsoptionen Jugendlichen an die Hand zu geben und generell über dieses Thema Manipulation aufzuklären, ist da sehr wichtig.
Haben Sie da noch ein, zwei Tipps für die Zuhörenden, wie jetzt, auch wenn man zu Hause Kinder hat, Faktencheck, wie könnte man das machen, ganz, ganz konkret?
Also es gibt ja Faktencheck-Angebote natürlich, da kann man das, also Mimikama oder Korrektiv, da kann man jetzt, wenn man ein Video gesehen hat und man weiß gar nicht, stimmt es oder nicht, kann man das natürlich dorthin melden. Man kann aber auch eine Bilderrückwärtssuche zum Beispiel machen, um zu schauen, wann woher, wann war der erste Zeitpunkt dieses Inhaltes? Da kann man so ein bisschen selber recherchieren und auch zum Einschätzen der Quelle einfach auch die W-Fragen zu stellen. Also wer steht denn hinter dem Inhalt? Was bezweckt diese Person? Also so ein bisschen auch den nochmal diesen Menschenverstand zu schulen. Kann es wirklich sein, dass so etwas passiert? Wer profitiert denn jetzt von dieser Aussage? Oder ne, welche Interessen stecken dahinter? Also da nochmal so diese kritischen Verstand zu schulen, das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr wichtig. Also die kritische Dimension der Medienkompetenz wird immer wichtiger.
Ich glaube, man kämpft gegen die kritische Auseinandersetzung, würde ich jetzt für mich so rausziehen, versus Emotionalität. Weil ich glaube, wenn man in der Emotionalität so gefangen ist und dann konsumiert man das und hat auch eine körperliche Wirkung ja am Ende. Man weint oder ist wütend oder wie auch immer. Und dann kommt man vielleicht gar nicht mehr dazu. Ja, Moment, jetzt hinterfrage ich das erstmal. Und ich glaube, diese Brücke hinzubekommen, ist wahrscheinlich so eine der größten Herausforderungen. Immer wieder so ein innerer Bot zu haben, der sagt, stopp, überleg doch nochmal, ist das überhaupt richtig oder...
Ja, weil also früher hat man sich halt so, Glaubwürdigkeit war so die etablierten Medien und junge Menschen messen dem, wenn man in die Studien guckt, doch noch den etablierten Medien auch eine höhere Glaubwürdigkeit zu, aber sie nutzen sie nicht. Also das ist so ein bisschen dieses Dilemma und was, glaube ich, Jugendliche auch sehr stark anzieht, aber ich glaube uns alle, ist Authentizität. Also wenn jemand sehr authentisch in Social Media einfach auch seine Meinung preisgibt und man findet den irgendwie sympathisch, neigt man eher dazu, diese Haltung zu übernehmen. Und das ist genau diese Schwierigkeit, sich dann noch zu distanzieren, zu sagen, auch wenn mir dieser Influencer sehr sympathisch erscheint, ist es trotzdem noch meine Haltung. Und das nochmal sich da zu distanzieren und abzugrenzen, ist die große Herausforderung.
Ja, total spannend. Und ich merke, man könnte jetzt noch und noch und noch ein Fass aufmachen. Hier das Thema Öffentlich-Rechtliche, finde ich jetzt auch wieder spannend, was Sie sagen, dass die Jugendlichen schon, was ich heute oder ZDF oder Tagesschau oder wie auch immer, eine Glaubwürdigkeit beimessen. Vielleicht müssten die mal einen Online-Faktencheck anbieten und sagen, wir als heute gehen in die sozialen Medien und checken mal, dass es eben nicht quasi so ein TV-Total, wir gucken mal, was die anderen machen und sagen Fake, ja, nein, und da kannst du nur zwei Sätze davon glauben und die anderen fünf kannst du in die Tonne kloppen. Fände ich auch ganz spannend. Ja? Vielleicht müssten die Öffentlich-Rechtlichen da auch mal drüber nachdenken.
Es gibt ja auch von Öffentlich-Rechtlichen solche Angebote. Also es gibt von ARD auch einen Faktenfinder, es gibt vom SWR auch so ein, ich glaube beim BR Faktenfuchs, also es gibt verschiedene Sachen auch, die die Öffentlich-Rechtlichen anbieten. Aber auch hier geht es darum, die Sichtbarkeit, wie bekannt sind solche Angebote. Genau. Also wir versuchen bei ClickSafe das auch immer wieder einzubringen und zu zeigen, das gibt es alles. Und dann liegt es nochmal an den Eltern und an den pädagogischen Fachkräften, das an die Kinder und Jugendlichen heranzubringen, weil zu hoffen, dass sie das irgendwo auf Social Media finden, kann sein, muss aber nicht sein. Deswegen sollten wir da auch immer aktiv solche Angebote zeigen. So, hier kannst du, wenn du unsicher bist, auch nochmal prüfen. Oder es gibt ja auch tolle Nachrichtenangebote auf Social Media, denen auch mal zu zeigen, hier, ne, weil sie interessieren sich für die aktuelle Nachrichtenlage, sind auf Social Media und einfach so ein paar Tipps an die Hand zu geben. Hier gibt es auch gute Kanäle, die kannst du dir mal anschauen und in der Hoffnung, dass sie dann auch denen folgen.
Wie immer, ne? Die guten Dinge, da muss man richtig für arbeiten, weil der Algorithmus belohnt es eben nicht, sondern der propagiert eher die Negativthemen. Das wissen wir ja. Also von daher finde ich es wichtig und toll, dass es natürlich ClickSafe gibt und dass Sie diese wertvolle Arbeit seit so vielen Jahren machen und natürlich am 11. Februar, wie jedes Jahr, auch wieder der Safer Internet Day. Und von daher total spannend. Ich freue mich sehr, dass wir schon mal so einen groben Blick über diese Riesendimension des Feldes hier in unserem Podcast mit Ihnen gemeinsam haben durften.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Also mein Wunsch ist es einfach, dass wir Kinder und Jugendliche im Netz nicht allein lassen. Dass wir einfach dran sind, dass wir alle daran arbeiten, dass sie gute Angebote finden, dass sie begleitet werden, dass, wenn Probleme entstehen, Menschen da sind, die sie kompetent beraten können. Und da sind wir alle gefordert, einfach uns zu informieren, an guten Angeboten auch festzuhalten und alle miteinander auch im Austausch zu sein. Und ich glaube, gerade im Bereich des Internets, es entwickelt sich stetig weiter. Das heißt, wir müssen alle up-to-date bleiben für unsere Kinder und schauen, dass wir ihnen sichere und gute Surf- und Kommunikationsräume bereitstellen, damit sie teilhaben können und digital mündige Bürgerinnen, Bürger werden, die auch für die Demokratie einstehen.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Wolde-Michael, für dieses spannende Gespräch. Ich nehme mir mit, Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz. Und mir bleibt an der Stelle nur zu sagen, an Sie, liebe Zuhörende, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Braun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.